Das unterscheidende Merkmal besteht darin, dass sowohl die Schuhe, die ihnen der Händler verkauft, als auch das Geld, das sie von ihrem Schuhbudget ausgeben, zum Tausch gehalten werden. Sie sollen gegen andere Güter eingetauscht werden. Andere Güter wie Wein und Super Bowl-Tickets werden zur Nutzung bereitgehalten, also zum Verbrauch oder für eine andere genussvolle Verwendung. Unsere Freizeit und unser einkommensabhängiger Lebensstandard stehen ebenfalls nicht zum Verkauf oder zum Tausch. Knetsch, Taylor und ich entwarfen ein Experiment, das den Gegensatz zwischen Gütern, die zum Verbrauch gehalten werden, und solchen, die zum Tausch bestimmt sind, unterstreichen sollte. Einen Aspekt des Versuchsdesigns übernahmen wir von Vernon Smith, dem Begründer der experimentellen Wirtschaftsforschung, mit dem ich viele Jahre später den Nobelpreis teilen sollte. Bei dieser Methode wird eine begrenzte Anzahl von Gutscheinen an die Teilnehmer in einem Markt verteilt. Alle Teilnehmer, die am Ende des Experiments einen Gutschein besitzen, können diesen gegen Bargeld einlösen. Der Rückzahlungswert ist für verschiedene Individuen unterschiedlich hoch, um die Tatsache zu berücksichtigen, dass die auf Märkten gehandelten Güter für einige Menschen wertvoller sind als für andere. Derselbe Gutschein mag für Sie $10 und für mich $20 wert sein, und ein Tauschgeschäft zu jedem beliebigen Preis zwischen diesen Werten wird für uns beide vorteilhaft sein. Smith veranschaulichte mit seinen Experimenten auf plastische Weise, wie gut die grundlegenden Mechanismen von Angebot und Nachfrage funktionieren. Die Probanden machten aufeinanderfolgende öffentliche Angebote zum Kauf oder Verkauf eines Gutscheins und andere reagierten öffentlich auf das Angebot. Jeder verfolgt diese Tauschgeschäfte und sieht den Preis, zu dem die Gutscheine den Besitzer wechseln. Die Resultate sind so regelmäßig wie die eines physikalischen Versuchs. So sicher wie Wasser bergab fließt, verkaufen diejenigen, die einen Gutschein besitzen, der für sie von geringem Wert ist, weil sein Rückzahlungswert niedrig ist, schließlich ihren Gutschein mit Gewinn an jemanden, der ihm einen höheren Wert zuschreibt. Wenn die Handelsgeschäfte aufhören, befinden sich die Gutscheine in den Händen derjenigen, die von dem Experimentator am meisten Geld dafür bekommen können. Die Magie des Marktes hat funktioniert. Außerdem sagt die volkswirtschaftliche Theorie sowohl den Endpreis, auf den sich der Markt einigen wird, als auch die Anzahl der Gutscheine, die den Besitzer wechseln werden, zutreffend vorher. Wenn der Hälfte der Marktteilnehmer nach dem Zufallsprinzip Gutscheine zugeteilt werden, dann sagt die Theorie vorher, dass die Hälfte der Gutscheine ihren Besitzer wechseln wird. Wir benutzten für unser Experiment eine Variante von Smiths Methode. Jede Sitzung begann mit mehreren Gutscheinhandelsrunden, die Smiths Ergebnisse exakt reproduzierten. Die geschätzte Anzahl von Handelsgeschäften lag in der Regel sehr nahe bei der von der Standardtheorie vorhergesagten Anzahl oder war sogar mit dieser identisch. Die Gutscheine besaßen selbstverständlich nur deshalb einen Wert, weil sie gegen das Bargeld des Experimentators eingetauscht werden konnten. Sie hatten keinen Gebrauchswert. Anschließend konzipierten wir einen ähnlichen Markt für ein Objekt, von dem wir annahmen, dass es für die Teilnehmer einen Gebrauchswert besitzen würde, eine attraktive Kaffeetasse, die mit den Emblemen der jeweiligen Universität verziert war, an der wir die Experimente durchführten. Die Kaffeetasse war damals etwa $6 wert und sie wäre heute etwa das Doppelte wert. Die Tassen wurden nach dem Zufallsprinzip an die Hälfte der Teilnehmer verteilt. Die Verkäufer hatten ihre Tasse vor sich stehen, die Käufer sollten sich die Tasse ihres Nachbarn ansehen. Alle gaben die Preise an, zu denen sie handeln würden. Die Käufer mussten eine Tasse mit ihrem eigenen Geld erwerben. Die Ergebnisse waren dramatisch. Der durchschnittliche Verkaufspreis betrug etwa das Doppelte des durchschnittlichen Kaufpreises und die geschätzte Anzahl der Handelsgeschäfte betrug weniger als die Hälfte der Anzahl, die von der Standardtheorie vorhergesagt wurde. Die Magie des Marktes funktionierte nicht für ein Gut, das für die Besitzer einen Gebrauchswert besaß. Wir führten eine Reihe von Experimenten durch, bei denen wir Varianten der gleichen Vorgehensweise benutzten, immer mit denselben Ergebnissen. Mein Lieblingsexperiment ist eines, bei dem wir den Verkäufern und Käufern eine dritte Gruppe zugesellten, die Wähler. Anders als die Käufer, die ihr eigenes Geld ausgeben mussten, um das Gut zu erwerben, konnten die Wähler entweder eine Tasse oder eine Summe Geld erhalten. Und sie gaben den Geldbetrag an, der genauso begehrenswert war wie das Gut. Dies waren die Ergebnisse. Verkäufer 7,12 Dollar. Wähler 3,12 Dollar. Käufer 2,87 Dollar. Die Diskrepanz zwischen Verkäufern und Wählern ist bemerkenswert, weil sie tatsächlich vor der gleichen Wahl stehen. Ein Verkäufer kann entweder mit einer Tasse oder mit Geld nach Hause gehen. Ein Wähler hat genau die gleichen beiden Optionen. Die langfristigen Folgen der Entscheidung sind für beide Gruppen gleich. Der einzige Unterschied liegt in der Emotion des Augenblicks. Der hohe Preis, den Verkäufer festsetzen, spiegelt die Tatsache wider, dass sie ein Objekt, welches sie bereits besitzen, nur widerstrebend abgeben. Ein Widerstreben, das man bereits bei Säuglingen beobachten kann, die sich fest an ein Spielzeug klammern und eine starke motorische Unruhe zeigen, wenn es ihnen weggenommen wird. Die Verlustaversion ist in die automatischen Bewertungen von System 1 eingebaut. Käufer und Wähler setzen ähnliche Barwerte fest, obwohl die Käufer für die Tasse zahlen müssen, die für die Wähler gratis ist. Dies sollten wir erwarten, wenn die Käufer das Ausgeben von Geld für die Tasse nicht als einen Verlust erleben. Neuroimaging-Studien bestätigen den Unterschied. Der Verkauf von Gütern, die man normalerweise benutzen würde, aktiviert Hirnregionen, die mit Ekel und Schmerz assoziiert sind. Auch das Kaufen von Gütern aktiviert diese Areale, aber nur, wenn die Preise als zu hoch wahrgenommen werden. Wenn man das Gefühl hat, dass ein Verkäufer mehr Geld nimmt, als dem Tauschwert entspricht. Hirnscan-Untersuchungen deuten auch darauf hin, dass Einkäufe zu sehr niedrigen Preisen eine lustvolle Erfahrung sind. Der Barwert, den die Verkäufer der Tasse zuschreiben, ist etwas mehr als doppelt so hoch wie der Wert, den Wähler und Käufer für sie festsetzen. Der Quotient liegt sehr nahe an dem Verlust-Aversionskoeffizienten bei riskanten Wahlen, wie zu erwarten ist, wenn wir sowohl auf risikolose als auch auf riskante Entscheidungen die gleiche Wertfunktion für Geldgewinne und Verluste anwenden. In zahlreichen Studien über diverse ökonomische Sachverhalte einschließlich der Reaktion von Haushalten auf Preisänderungen hat sich ein Verhältnis von etwa 2:1 herauskristallisiert. Entsprechend den Vorhersagen von Ökonomen kaufen Verbraucher bei sinkenden Preisen tendenziell mehr Eier, Orangensaft oder Fisch, während sie bei steigenden Preisen weniger kaufen. Doch im Gegensatz zu den Vorhersagen der ökonomischen Theorie ist der Effekt von Preissteigerungen, Verlusten relativ zum Referenzpreis, etwa doppelt so groß wie der Effekt von Preissenkungen, Gewinnen. Das Tassenexperiment ist noch immer die Standarddemonstration des Endowment-Effekts, zusammen mit einem noch einfacheren Experiment, über das Jack Knetsch ungefähr zur gleichen Zeit berichtete. Knetsch bat zwei Klassen, einen Fragebogen auszufüllen, und er belohnte die Teilnehmer mit einem Geschenk, das für die Dauer des Experiments sichtbar vor ihnen lag. In einer Sitzung war die Belohnung ein teurer Füller, in der anderen ein Riegel Schweizer Schokolade. Am Ende der Sitzung zeigte der Experimentator das alternative Geschenk und erlaubte allen, ihr Geschenk gegen ein anderes einzutauschen. Nur etwa 10% der Teilnehmer entschieden sich dafür, ihr Geschenk zu tauschen. Die meisten derjenigen, die den Füller bekommen hatten, blieben bei dem Füller. Und diejenigen, die die Schokolade bekommen hatten, blieben ebenfalls dabei. Wie ein Wertpapierhändler denken. Die grundlegenden Annahmen der neuen Erwartungstheorie lauten, dass es Referenzpunkte gibt und dass Verluste stärker ins Gewicht fallen als entsprechende Gewinne. Daten über reale Märkte, die im Lauf der Jahre zusammengetragen wurden, verdeutlichen die Erklärungskraft dieser Konzepte. Eine Studie über den Markt für Eigentumswohnungen in Boston während einer Rezession ergab besonders klare Ergebnisse. Die Autoren dieser Studie verglichen das Verhalten von Eigentümern ähnlicher Wohnungen, die diese zu unterschiedlichen Preisen gekauft hatten. Für einen rationalen Agenten ist der Kaufpreis eine irrelevante Tatsache der Vergangenheit. Allein der gegenwärtige Marktwert zählt. Nicht so für Humans, in einem Immobilienmarkt mit rückläufigen Preisen. Eigentümer, die einen hohen Referenzpunkt haben und damit höhere Verluste riskieren, schreiben ihrer Wohnung einen höheren Wert zu, versuchen länger, ihre Wohnung zu verkaufen und bekommen schließlich mehr Geld dafür.